Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts WT doppelt hört besser. Auf diese Folge freue ich mich ganz besonders. Nicht, weil das Thema besonders freudvoll wäre, das ist es ganz und gar nicht, aber weil wir mit dieser Folge ein Thema angehen, das ihr euch gewünscht habt. Wir fordern ja regelmäßig dazu auf, dass ihr uns Themen liefert und tatsächlich ist dieses Thema mehrfach genannt worden. Es geht um das leidige Thema Müll in der Stadt. Vermüllte Bürgersteige, überquellende bzw. daneben gelagerter Müll neben Mülleimern, Müll auf Grünflächen, was soll man sagen, er liegt gefühlt überall und das nervt kolossal. Für dieses Thema habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die sich mit dem Thema bestens auskennen. Und das eine ist der Rainer Jehle, Leiter unseres Baubetriebshofs und Ralf Albrecht, der die rechtliche Seite beleuchtet als Leiter unseres Rechts- und Ordnungsamts. Ralf, Rainer, wie schön, dass ihr heute da seid.
Danke für die Einladung.
Ja, danke.
Rainer, vielleicht ein ganz tagesaktuelles Update. Ich habe eben im Flur einen Mitarbeiter von dir getroffen aus der Straßenreinigung, der mir erzählt hat, der neueste Clou bzw. der neueste Spaß für deine Mitarbeiter ist Katzenstreu, verpackt in sehr dünne Beutelchen, die entlang der Berghausstraße verteilt werden. Neulich durfte er in Dornen kraxeln, weil da die Leute die Hausmüllsäcke reingeworfen haben. Das eben nur ganz das tagesaktuelle Update. Wie akut ist das Thema illegal weggeworfener Müll in der Stadt?
Also illegaler Müll weggeworfen in der Stadt, also in der Innenstadt ist es wirklich tagesaktuell. Also wir haben jeden Tag Hausmüll, im Prinzip an Mülleimer oder in irgendwelche Ecke, also wo einfach abgelagert wird. Und es ist wirklich tagesaktuell. Das Katzenstreu beschäftigt uns auch wirklich schon 1,5, 2 Jahre. Das ist aber nicht nur an der Berghausstraße, sondern auch Richtung Inlikhofen. Also das ist wirklich auch ganz, ja, ein Irrsinn, ja, so einen Plastikbeutel an die Straße reinzustellen und einfach da fahre Auto drüber. Und das ist natürlich schon sehr bedauerlich. Und wir können das noch alles schön mit dem Besen. Es ist auch nicht auf einem Fleck, sondern wirklich gezielt 100 Meter wieder entfernt. Wir müssen öfters anhalten. Ja. Mhm. Aber das Stadtbild selber finde ich im Prinzip, also wenn ich jetzt bin ich gerade vor dem Termin auch durch die Kaiserstraße gelaufen. Also das Stadtbild selber finde ich nicht vermüllt. Also die Innenstädte, Waldshut, Wietinge, da geht ja unser Stadtreinigungsteam täglich durch. Ja. Und dort haben wir es eigentlich, finde ich, recht gut im Griff. Natürlich, wenn unsere Leute durch sind und es passiert wieder was. Wir gehen nicht 2-3 Mal durch die Kaiserstraße, nur einmal. Aber das finde ich eigentlich, die Innenstadtbereich, Waldshut, Wietinge, eigentlich sehr gut.
Das macht unser Team. Im Prinzip sind es die Außenbereiche eben, die Straßen, das Straßenbegleitgrün sozusagen, das
dann voll gemüllt wird. Genau, auch ein Thema Seldebachbrücke. Mhm. Da ist natürlich auch eben, wir räumen das, wo ich angefangen habe, 1-2 Mal im Jahr auf. Jetzt sind wir 4-5 Mal unter. Und wenn man von der Brücke runter schaut, Seldebachbrücke, ist es natürlich extrem, wenn da ein blauer Sack runterfällt, der platzt auf. Und da kann man wirklich mit Style runterkraxeln und kann es wieder hochholen. Und das ist, können wir nicht täglich oder auch nicht wöchentlich machen. Das ist natürlich dann schon, sieht vermüllt aus. Ja.
Wir haben jetzt gerade schon viel über so Orte gesprochen oder neuralgische Punkte. Gibt es denn auch Zeiten, die auffällig sind? Also dass ihr sagen könnt, klar, Samstagabend oder Freitagabend oder auch unter der Woche. Also wann legen die Leute am meisten ihren Müll ab, der da nicht hingehört?
Also in der Innenstadt ist das im Prinzip eigentlich egal. Mhm. Das ist nachts wie tags. Also unsere Stadtreinigung macht den Mülleimer leer. Die fahren die Straße weiter, fahren an der Straße wieder vorbei und es kann schon wieder eine Mülltüte nebendran liegen. Also das ist eigentlich nicht irgendwie stundenmäßig oder nachts eher an dem Container, Altkleidercontainer oder sowas, da ist schon so gegeben, dass wirklich der Wochenend der Hauptbetrieb ist. Ja. Also da haben wir wirklich auch sehr starke Probleme an den Altkleidercontainer. Das ist einfach, wird auch nicht nur Kleider abgelagert, aber es ist trotzdem sehr viel an Kleider, aber es gibt auch Bügelbrett, Altöl, Fritteusefett und. Es gibt wirklich jegliche Materialien, wo da abgelagert werden.
Kann man es beziffern? Wie viel Zeit, Aufwand, vielleicht auch monetär, kostet das die Stadt und damit ja letzten Endes eigentlich jeden Steuerzahler oder jeden Bürger dieser Stadt, der seinen Müll ganz korrekt entsorgt. Was kostet das?
Also die Kosten sind auch schwer zum Betiteln, weil unsere Stadtreinigung ist ja unterwegs, also unsere Mitarbeiter, und die sind unterwegs und ob sie halt einen Sack mitnehmen, das ist ja nicht effektiv sehr viel Zeit. aber im Prinzip das Müllauto ist öfters voll, die müssen eher reinfahren. Also betitelt mit Zeit, also hinterlegt ist es nicht.
Aber der Aufwand, sag ich mal, beim Seltenbach unten rumzukraxeln oder wie jetzt der Mitarbeiter vorhin geschildert hat, hat glaube ich auch gesagt, dass er einmal einen Hubwagen mit einem Kran anfordern musste, weil er selber in dieses Dornengebüsch gar nicht rein wollte. Das ist ja ein erheblicher Aufwand.
Das ist ein erheblicher Aufwand. Dort könnte man im Prinzip auch die Stunde zusammenfassen. Das nennen wir im Prinzip einen Dauerauftrag auf wilde Müll. Ja. Das ist vom Tiefbau, also das macht eigentlich hauptsächlich unsere Tiefbaugruppe, weil das die Stadtreinigung gar nicht mehr bewältigen kann. Also müssen wir wirklich explizit nochmal nachschauen. Aber ich würde es betiteln mit 30% macht es schon in den letzten Jahren. Also wo ich gestartet bin, vor 10 Jahren, beim Baubetrieb, so als Leiter, dann waren das nur 15%, 20% und jetzt würde man es wirklich sagen, das ist 30-40%, wo man im Prinzip wirklich mit den Sachen zu tun hat. Ja.
Es ist ja schon ein Stück weit auch so ein Wettlauf gegen die Zeit, oder? Weil eine illegale Müllablagerung, das hast du vorhin gesagt, beim Thema Altkleidercontainer, da sehen wir das. Also wenn schon irgendwo was liegt, dann wird noch was dazu geschmissen. Das heißt, ihr müsst euch schon, also dass man einfach sagt, man muss halt schnell aufräumen, weil dann vielleicht zumindest der ein oder andere, wenn er sieht, hier ist sauber, da schmeiße ich jetzt mein Zeug nicht auch noch dazu.
Ja, also das hätte ich so vor 5 Jahren auch so gesagt, also dass man im Prinzip einfach die Sache schnell wegräumen, dass es nicht die Nachahmer gibt, aber die Nachahmer sind wirklich, die sind schon da. Also das wird immer mehr sichtbar. Also wir wollen den Müll eigentlich eher wegnehmen, schnellstmöglich, dass es keine Ratte anzieht und auch Füchse, die wo die Säcke aufreißen, dann haben wir natürlich das Problem, dann kommt noch der Wind dazu und dann dürfen wir wirklich das in der Breite, also überall auf der Straße rum zusammen suchen. Und das ist natürlich schon ein enormer Zeitaufwand. Wenn man einen Sack nimmt, hinter reinwirft, ist es viel einfacher, wenn man den ganzen Müll muss zusammennehmen. Und wegen dem sind wir da eigentlich dran, auch wenn Bürger anrufen, recht schnell im Prinzip den Müll zu holen.
Wie viel Kubik illegaler Müll wird so entsorgt? Gibt es da so eine Hausnummer, wo ihr sagt, das haben wir so in der Woche zusammen? Also im Prinzip Müll, der eigentlich uns nichts angeht?
Also unsere Müllmenge, das sind im Prinzip im Jahr so um die 45 bis 50 Container. Also im Prinzip wöchentlich machen wir einen Kubik, also nicht einen Kubik, sondern im Prinzip einen Container voll mit 32 bis 35 Kubik. Und da würde man schon der wilde Müll im Moment bei 70 bis manchmal sogar mehr, 80%. Also einfach der Kaffeebecher, das ist ja recht klein und der Hausmüll ist halt einfach ein Volumen. Ja. Und das würde man wirklich so betiteln im Moment mit 70-80%.
Also ich glaube, für uns, die wir hier sitzen und hoffentlich und wahrscheinlich auch für viele, viele Zuhörerinnen und Zuhörer ist es undenkbar, Müll einfach wegzuwerfen. Aber es gibt die Leute, die das tun. Gibt es Sachen, die ihr so findet, wo ihr vielleicht auch in der Kaffeeküche nach so einem Einsatz oder in einer Teambesprechung, wo du sagst, das gibt's doch gar nicht. Weiß nicht, große Möbelstücke oder Matratzen oder wo man auch einen gewissen Aufwand natürlich feststellt, wo der illegale Entsorger ja auf sich nimmt, um das Ding irgendwo hinzuschmeißen. Gab es da so Fundstücke aus den letzten Jahren?
Ja, das ist schon ein bisschen länger her. Also haben wir wirklich ein Fundstück gehabt, das fällt mir gerade ein. Das war ein Sofa. Das haben wir dann im Prinzip noch ein bisschen auseinandergenommen und dann war noch eine Waffe mit drin versteckt. Oh. Also die haben wir dann im Ordnungsamt abgegeben. Also das war sicherlich, aber sonst gibt es alles, was unsere Stadtreinigung eigentlich zusammen sucht. Was ich immer finde, die Leute bauen einen Schrank zu Hause ab, machen das ins Auto oder in den Hänger und werfen es dann in den Wald oder in eine Halde runter und im Recyclinghof kann man es kostenlos abgeben. Ja. Das finde ich immer ein bisschen schwierig und dass da unserer Stadtreinigung auch die Hutschnur platzt, ist, finde ich.
Ja, absolut. Und an der Stelle finde ich wirklich, kann man sagen, ein großes Kompliment und Lob an deine Kollegen, denn eben die bemühen sich wirklich nur klar aufgrund auch der Flächensituation, weil Zutingen ist eine große Stadt. Man kann nicht überall sein und alles sich angucken.
Genau. Nee, man kann nicht überall sein und eben unser Team, also wirklich in der Innenstadt, arbeitet wirklich sehr, sehr gut und das kriegen wir aber auch von den Bürgern zu hören. Also das kriegen wir auch Lob. Ja. Also wir kriegen nicht nur Schelte für unsere Arbeit, sondern auch im Prinzip großes Lob auch kriegen unsere Mitarbeiter.
Ralf, gegen, ich glaube, auch bei diesem Thema werden wir gewisse Menschen, und dazu gehören wahrscheinlich viele auch dieser Verursacherinnen und Verursacher, werden wir so nicht erreichen. Aber wer weiß, vielleicht der ein oder andere, der sich das auch schon mal gedacht hat, dass er seinen Schutt lieber in den Wald kippt, als ihn ordnungsgemäß zu entsorgen. Vielleicht an die. Ab wann gilt Müll denn so ganz rechtlich eben als illegal abgelagert? Also ab wann begebe ich mich da in die gewisse Illegalität, wenn ich das mache?
Ja, also für den Müll ist ja grundsätzlich mal vorgesehen, dass es Entsorgungssysteme gibt.
Ja.
Und sobald ich mich außerhalb dieser Entsorgungssysteme bewege, wird der Müll illegal.
Mhm.
Und Irena, ich glaube schon, dass wir höchstwahrscheinlich genau dieses Klientel nicht mit unserem Podcast erreichen werden, die sich eben dafür entscheiden, außerhalb der vorgesehenen Entsorgungssysteme den Müll zu entsorgen. Aber wie wir sehr wohl erreichen, das sind diejenigen, die sich daran halten, weil wir ja irgendwo hier auch einen bürgerschaftlichen Vertrag miteinander geschlossen haben, wie wir unser Zusammenleben organisieren. Und da gehört es eben auch dazu, dass man aufmerksam ist und dass man Missstände anspricht, aufzeigt oder wenigstens meldet.
Mhm.
Und das ist das Entscheidende. Wir von der öffentlichen Hand müssen wissen, was passiert, und wir können unsere Augen, unsere Ohren nicht überall haben. Und vielleicht ist dieses Format hier dann doch ein geeigneter Multiplikator, da nochmal dafür zu sensibilisieren und auch zu werben. Durchaus auch mal den Griff zum Hörer zu machen und etwas zu melden oder eine E-Mail zu schreiben, weil ohne die Beobachtungen geht's nicht.
Ja, vielleicht machen wir es da ganz konkret. Bei wem melde ich mich denn? Welche Möglichkeiten habe ich als Bürgerin und Bürger?
Also entscheidend ist, dass man jemand von der Stadt drüber informiert. Ne? Und da ist es mir eigentlich relativ egal, ob es der Kollege vom Baubetriebshof ist, der jetzt zugegeben sehr gut erkennbar ist durch seine Signalfarben, die er als Arbeitskleidung trägt. Oder ob es so spezifiziert abläuft, dass sogar auf der Ortspolizeibehörde oder auf der Bußgeldstelle angerufen wird. Man kann aber durchaus auch im Rathaus Bescheid geben.
Ja.
Da gibt's die netten Damen vom Bürgerbüro. Wir haben auf der Homepage die Möglichkeit, Schadensmeldungen abzugeben. Da kann man durchaus auch den Hinweis auf den Müll geben. Und wenn man in Rage ist und auf 180, dann kann man auch die 180 als Durchwahl wählen.
Ja.
Dann kommt man nämlich bei mir raus. Ja. Und im Zweifel beim Sekretariat bei der Frau Hilpert.
Ja.
Und die wird den Anruf dann an die entsprechende Person auch durchstellen.
Mhm. Okay.
Ja.
Das Thema Müll, wie gesagt, beschäftigt. Ich kriege das auch über unsere Social-Media-Kanäle natürlich immer wieder gespiegelt. Das immer so relativ unkonkret. Erstmal, da muss die Stadt sich jetzt drum kümmern. Und dann, was auch immer wieder auftaucht, ist so ein Stichwort, und das ist das Thema eben Videoüberwachung. So, also gerade bei dem Thema Altkleidercontainer und diese großen Müllablagerungen, da kommt dann oft so dieser in den ersten Momenten ja vielleicht auch durchaus sinnvolle Gedanke, ja, warum stellt man da jetzt nicht einfach eine Kamera auf? Und dann sieht man ja, wer da lustig und munter seinen Müll hinbringt. Ralf, vielleicht da mal ganz kurz, warum hat die Stadt diese Möglichkeit bisher noch nicht getroffen? Das tun wir ja nicht, weil wir es nicht wollen, sondern wahrscheinlich, weil es da hohe rechtliche Hürden gibt.
Ja, also rechtliche Hürde, die gibt es tatsächlich. Aber man muss sich auch eine Frage nach dem Nutzen stellen. Ja, also vielleicht mal so, eine Videoüberwachung ist begrifflich ein Vorgang, wo ich eine Kamera auf einen Ort ausrichte und dann hockt eine andere Person vor einem Bildschirm und guckt sich die ganze Zeit an, was da passiert. Da wird überwacht.
Mhm.
Ich kann eine Videoaufzeichnung machen. Da sitzt keine Person hinterm Bildschirm, sondern es wird einfach aufgezeichnet und nach einer bestimmten Zeit wird das Aufgezeichnete dann aber auch wieder gelöscht.
Mhm.
Und vielleicht hat es sich dann so ergeben, dass in der Zeit, in der entdeckt wurde, dass da ein Missstand aufgetreten ist, das noch so frisch ist, dass das, was ich aufgezeichnet habe, nicht schon wieder gelöscht wurde. Und ich habe die Möglichkeit, dann auf jeden Fall eine Bildaufnahme dazu zu haben. Aus der Bildaufnahme ist dann aber noch nicht sichergestellt, dass daraus klar wird, wer war denn jetzt eigentlich der Täter.
Okay.
Nur weil ich womöglich ein Gesicht habe, kann ich nicht sagen, zu welcher Person gehört dieses Gesicht.
Das heißt, man bräuchte zum Beispiel ein Autokennzeichen.
Ein Autokennzeichen, um also, dann weiter ermitteln zu können. Ja. Also das ist jetzt rein die praktikable Schiene, also des Nutzens einer Überwachung. Aber grundsätzlich gilt bei jeder Art von Überwachung oder Aufzeichnung, dass ich, und dann kommen wir in Richtung des Themas Datenschutz. Ja. Ich muss mir Gedanken darüber machen, was ist der Nutzer einerseits und welche Einschränkungen verursache ich dadurch andererseits. Mhm. Denn es gibt durchaus Menschen, die sich daran gestört fühlen, dass öffentliche Plätze videoüberwacht werden und dann ihr persönliches Verhalten, wo sie sich bewegen, wie sie sich bewegen, davon leiten lassen und eine Verhaltensanpassung dann auch vornehmen. Das ist eine Einschränkung. Mhm. Und Nutze und Einschränkungspotenzial, die wollen gut gegeneinander abgewogen werden. Diese Abwägung kann man machen, das ist gar kein Thema. Das Landesdatenschutzrecht gibt uns diese Möglichkeit. Das ist eine Folgenabschätzung, sagt man dazu. Und die muss dann für jeden einzelnen Ort vorgenommen werden. Und dann sind wir genau an dem Punkt, man hört es jetzt vielleicht schon, ich konnte es nämlich nicht kurz beantworten. Also es ist ein gewisser Aufwand, der damit verbunden ist. Und das große Fragezeichen ist, welchen Nutzen haben wir davon? Und das will halt abgewogen werden. Und da ist die Abwägung bislang so ausgefallen, dass wir diesen Schritt eben gerade nicht gehen, weil wir alle miteinander auch die Vorstellung davon haben, dass wir hier nicht im Überwachungsstaat wohnen.
Ja. Nee, klar, das verstehe ich schon. Es klingt halt vielleicht nach einer erst mal einfacheren, also für den Laien vor allen Dingen nach einer einfachen Möglichkeit. Ja. Nichtsdestotrotz, vielleicht bleiben wir gerade mal dabei und ich sage jetzt auch dieses Wort, weil ich finde, das passt schon. Also so dieses Thema Täterermittlung, da gibt es ja durchaus Möglichkeiten. Ja. Und zum Glück gibt es auch Menschen, die ihren Hausmüll entsorgen und dabei einen Brief mit entsorgen oder ein Kuvert, wo ihre Adresse draufsteht oder andere vielleicht persönliche Daten. Wir haben hier zwar keine Sauberkeitsermittler, wie sie jetzt beispielsweise Mannheim hat, auch ein spannendes Projekt, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, aber natürlich, wenn eure Kollegen Müll finden oder auch die Förster beispielsweise im Wald, dann wird schon mal stichprobenartig geschaut, finde ich da was, wo man vielleicht tatsächlich den Verursacher ermitteln könnte, oder? Also so sicher darf sich dann doch keiner
fühlen. Ja, das geht sogar über das Stichprobehaftartige hinaus. Also es gibt immer eine Sichtkontrolle, wenn Rainers Mitarbeiter vor Ort sind und den Hausmüllsack einsammeln. Es geht dann aber auch über diese Sichtprobe hinaus. Zum Beispiel, wenn wir dann im Wald sind, vielleicht ein konkretes Beispiel. Wir hatten die Situation, dass in Tienge, wenn man von Tienge ins Steinertal fährt, dann kommt man am Gewann Hasenhölzle vorbei. Das ist der Bereich, wo die Firma Ernesti und die Firma Schleit eine Erddeponie betreiben. Und da ist ein größerer Sperrmüllfund gewesen. Und da hat der Förster dann einen Mitarbeiter organisiert, der sich die Mühe gemacht hat, sich durch die 3 Kubik durchzuarbeiten. Glücklicherweise war die Person, die da abgelegt hat, so dumm, auch noch Hinweise in dem Sperrmüll zu hinterlassen auf die Urheberschaft. Ja. Und man konnte dann auch ermitteln, wer es gewesen war. Mhm. Und das hat natürlich dann auch Konsequenzen.
Vielleicht bleiben wir dabei. Wie sind denn die Konsequenzen?
Konsequenz Nummer 1, man muss dafür bezahlen, was man verursacht hat. Das ist mal das Allerwichtigste. Und da rede ich dann nicht nur von der Entsorgung, sondern es ist dann ja zusätzlich auch noch ein Zeitaufwand entstanden. Und den lassen wir dann auch bezahlen, ganz klar. Und dann geht es aber auch weiter, dass hier ja ein Fehlverhalten an den Tag gelegt worden ist. Und dieses Fehlverhalten, das muss sanktioniert werden, um einfach auch diesen Bestrafungseffekt dann auch drin zu haben und auch so eine Nachahmungseffekten einfach auch vorzubeugen. Also da kommt dann auch dein Bericht sozusagen dann ja mit dabei, dass wir das auch bekannt machen, was geschehen ist, dass einfach auch gesehen wird, dass es Konsequenzen hat. Was jetzt das Bestrafen, das ist ja dann eine Ordnungswidrigkeit, das zieht ein Bußgeld nach sich. Und es kommt dann drauf an, was für eine Situation wir vorgefunden haben. Und es geht von der einfachen Zigarettenkippe, die 50 Euro kostet, bis hin zum Hausmüllsack, der 100 bis 200 Euro kostet. Und dann geht's gestaffelt nach oben. Wir haben die Möglichkeit, nach der städtischen Polizeiverordnung bis 1.000 Euro zu gehen.
Okay.
Ja.
Dann, Sport, ja.
Ja, dann muss man aber neu erkennen, dass der Landkreis da auch noch eine Rolle spielt. Mhm. Also es gibt ja den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, der ja für das Kreislaufabfallwirtschaftsrecht zuständig ist. Und da haben wir die schwarze Tonne, blaue Tonne, ja, braune Tonne, gelbe Säcke. Und wenn wir also Situationen haben, wo man feststellen, da will jemand etwas entsorgen, das man normalerweise eben in so einer Tonne denn entsorgt hätte, also auch von der Menge her, dann ist sozusagen die städtische Zuständigkeit in der Bußgeldstelle dann auch beendet. Das übergeben wir an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft. Mhm. Und dann reden wir da eben über sehr große Mengen.
Ja.
Und dann reden wir auch über Beträge, die sich jenseits der 1.000 Euro bewegen. Das geht dann bis 5.000 Euro hoch.
Ja. Also schon ordentliche Summen. Ich fand interessant auch den Hinweis auf die Zigarettenkippe. Das ist natürlich auch immer ein Ärgernis, gerade hier bei unserem Kopfsteinpflaster, wenn dann die Kippe weggeschnippt wird, obwohl ja wirklich alle 10 Meter gefühlt ein großer, schöner Mülleimer mit integriertem Aschenbecher obendrauf zu finden ist, oder?
Ja, ja, ist so.
Ja, genau.
Und vielleicht noch kurz neben der Zigarettenkippe bewegt sich dann der Kaugummi. Mhm. Das ist ja auch noch so ein Ärgernis.
Ja.
Jeder hat vielleicht das Bild vor Auge, Sparkasse Hochrhein hat relativ viel investiert, um beispielsweise auch eine neue Heizungsanlage ins Gebäude einzubauen. Es gab eine Aufgrabung direkt vom Haus, die dann auch wieder anständig zugemacht worden ist und mit einem tollen Plattebelag belegt. Und es ging keine Woche, dann sind noch schon zig Kaugummis drauf gewesen. Ja, also ich finde, das ist dann auch mehr wie ein Ärgernis. Das ist kurz vor Sachbeschädigung. Mhm. Ja, und sowas kostet zum Beispiel dann auch 100 Euro. Ne?
Okay,
ja.
Zigarettenkippe 50, Kaugummi 100 und so geht's weiter.
Genau.
Jetzt ist ja das Thema Bestrafung immer das eine sozusagen. Ja, also mag auch eine abschreckende Wirkung haben, beziehungsweise derjenige, der dann eben vielleicht auch eine große Summe mal zahlen muss, der wird es ja hoffentlich gelernt haben und so ist ja die Hoffnung, die dahinter steckt, das dann auch nicht mehr machen. Aber Bestrafung alleine hilft halt wahrscheinlich nicht. Also was kann man denn präventiv tun, um eben noch zu versuchen, das zu verhindern? Also mehr Kontrollen vielleicht. Oder eben, wir hatten es gerade kurz angesprochen, Ralf, das Thema der Sauberkeitsermittler in Mannheim. Das ist ja ein Projekt, das könnte ich vielleicht nachher noch kurz erklären. Genau, ja, also was können wir als Stadt noch tun, dass die Leute damit aufhören? Oder muss man an einem gewissen Punkt vielleicht trotzdem sagen, man wird sie nicht alle kriegen?
Ich grätsch mal mit in der Sache rein, okay?
Das ist sehr gut.
Also wir haben vorher mal kurz drüber gesprochen und das ist sicherlich auch ein sensibles Thema, weil es einfach auch den Beritt, den wir verantworten, dann einfach schlichtweg auch verlässt. Aber wir haben schon den Eindruck, dass es einen gewissen Zusammenhang gibt zwischen der Veränderung des Abholregimes, das wir im Landkreis haben, und dem Müllaufkommen in der Landschaft.
Mhm.
Ja, sprich, seitdem das Leerungsregime einfach reduziert wurde, stelle wir fest, dass wir dann auf der anderen Seite mehr Abfallaufkommen haben, um das sich der Rainer mit seinen Kolleginnen und Kollegen kümmert. Und das steht mir jetzt zwar nicht zu, hier zu sagen, wie das richtig zu laufen hat, und da will ich mir auch gar nicht anmaßen, das besser zu wissen. Aber du erkundigst dich darum, wie könnte man der Situation sonst auch noch Herr werden? Und ich bin da schon der Meinung, dass ein Leerungsregime da eben schon eine Rolle spielt. Und
jetzt also mit Regime meinst du Rhythmus, ja?
Ja, der Rhythmus.
Ganz konkret so
genau.
Ja. Und häufigere Leerung.
Genau.
Ja. Also da war für uns im Prinzip im Baubetriebshof ein starker Anstieg zu merken.
Ja.
Also der Rhythmus von einer Woche auf zwei Wochen.
Ja.
Das ist natürlich für, wenn man auf dem Land wohnt, kein Problem, da stellt man den Müll in der Garage in die Ecke.
Ja.
Aber in der Kaiserstraße, Wallgrabestraße, Rheinstraße oder auch in größere Blöcke ist es halt einfach schlichtweg nicht machbar, dass sie wahrscheinlich den Müll richtig entsorgen, also auch überlagern. Und von dem her haben wir dort schon einen deutlichen Anstieg vom Müll. Und das wird jetzt immer noch deutlicher. Also jedes Jahr ist es eigentlich ein Stückchen mehr.
Mhm.
Ja.
Ja.
Ja, und gut, du hast jetzt vorhin das Thema mit der Sauberkeitsermittler mal angesprochen in Mannheim. Das wäre auch so ein Institut. Da geht es letzten Endes darum, Mannheim hatte genauso die Herausforderung wie jede andere Gemeinde auch. Ja. Also das ist kein Walzuttingener-Phänomen. Und dort gibt es im Bereich der Vollzugsdienste gibt es eine extra Abteilung, die zur Aufgabe haben, das Stadtgebiet zu bestreifen und gezielt nach wilden Müllablagerungen Ausschau zu halten und diese dann versuchen aufzuklären, indem der Müll durchsucht wird nach Adresshinweisen, Verursacherhinweisen, indem Nachbarschaftsbefragungen gemacht werden, gibt es Beobachtungen dazu, aber dann auch ganz pragmatisch sich auch darum zu kümmern, dass der Müll dann fortkommt. Denn überall dort, wo sozusagen mal der Fuß in die Tür gesteckt worden ist und der Müll abgelegt ist, fühlt es sich womöglich weitere dazu aufgefordert oder eingeladen. Da kann man ja meinen Müll auch noch dazu stellen, dass es nicht mehr wird. Also, aber das ist natürlich dann auch wieder ein Kostenfaktor, den man auch wieder sehen muss. Investieren wir den? Und dann sind wir halt wieder bei dem Kernthema. Auch wenn es nur die Kippe ist, es ist kein Kavaliersdelikt, sondern man stülpt der Allgemeinheit die eigene Sorglosigkeit über. Und das kann nicht richtig sein, weil wir alle miteinander ein anderes Verständnis davon haben, wie wir zusammenleben wollen. Und deswegen ist, glaube ich, der allerwichtigste Punkt, immer wieder diese Thematik, wilde Müll transparent zu machen, niederschwelligen Zugang zu schaffen, was es da für Situationen gibt. Und dass es kein Denunziantentum ist, wenn man darauf hinweist, das darfst du hier nicht tun. Oder wenn man sich das nicht traut, wenigstens den Schritt geht und der öffentliche Hand das dann meldet. Aber dann auch den Mut zu haben, die eigene Identität preiszugeben, weil dann sind wir wieder in so einem ganz einfachen rechtlichen Kontext. Ich habe nur den Zeugenbeweis, den ich anführen kann in so einem Verfahren. Und wenn man sich da nicht zu erkennen gibt, dann wird mir der Zeugenbeweis genommen. Und dann bleibt nur das sich drüber echauffieren und aufregen. Ja. Und ich glaube, wir wollen mehr wie nur Motze.
Ja, unbedingt, auf jeden Fall. Also das Motzen bringt ja auch nur immer bedingt weiter. Und auch wenn das Thema wilder Müll, wie gesagt, eins ist, das wirklich bis zum Himmel stinkt, um es mal in dieser sehr einfachen Metapher zu sagen, gibt es auch eine schöne Seite daran. Nämlich illegaler Müll provoziert ehrenamtliches Engagement. Und das finde ich, ist an der Stelle, darf man das ruhig auch nochmal sagen. Also wir nehmen jetzt am Donnerstag, den 12. März auf. Wann die Folge rauskommt, wissen wir noch nicht so genau, aber am 14. März findet wieder Clean-up statt. Heißt, da laufen Ehrenamtliche durch die Stadt und entsorgen ehrenamtlich Müll, den sie nicht verursacht haben. Das sind Familien mit Kindern sind da unterwegs. Die Klettgau-Cleaners kann man an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal als ganz wichtigen Player hier nennen und auch Danke sagen. Genau, vielleicht, wenn wir zum Ende dieser Folge auf das trotzdem noch versuchen, auf dieses Schöne zu kommen. Wie wichtig sind diese Menschen auch in Zusammenarbeit mit euch, mit dir, Rainer? Also das Ehrenamtliche kommen und sagen, wir sammeln jetzt hier Müll und bringen es vielleicht euch vorbei oder rufen an und sagen, wir haben da was gesammelt.
Genau. Nehmt's mit. Also mit den Klettau-Cleaners haben wir ein ganz enges Verhältnis. Also die machen ja auch im Prinzip die Müllsäcke, legen sie uns hin und machen Aufkleber drauf und geben uns auch Fotos, wo sie denn liegen, die Säcke, die hole ich mir dann ab. Also ist für uns wirklich eine sehr große Entlastung, weil wir wirklich an den Rändern nimmer nachkommen, in Waldshut wie in Tinge auch. Ja. Da sind immer auch andere und die nehmen uns in Tinge wirklich einen großen Teil ab. Aber auch da eben in der Dörfer, also es gibt nicht nur Stadtputzende, sondern es gibt auch Dorfputzende. Und das macht eigentlich auch jeder Ortsvorsteher oder jeder Ort im Prinzip im Kleinen. Und das ist natürlich auch ein großer Beitrag. Und dann machen wir im Prinzip auch die Handschuhe, stellen wir zur Verfügung, die Warnwäsche, die Müllsäcke und so. Und das ist natürlich auch ein großer Beitrag, wo uns auch immer freut, weil wir auf die Dörfer eigentlich quasi gar nicht gehen. Ja. Das machen meistens die Wegewarte.
Ja, saubere Städte entstehen nicht nur durch Reinigung, sondern eben auch dadurch, dass jeder Verantwortung für den öffentlichen Raum übernimmt.
Ja, sehr schön. Und eben das nicht nur an diesem einen Tag, sondern es gibt ja Familien, das weiß ich selber auch aus dem privaten Umfeld, die machen das im Prinzip jedes Wochenende, gehen die mit ihren Kindern los. Oder wenn sie losgehen, haben sie die kleine Greifzange dabei und nehmen einfach Müll, der auffällt, mit. Gut. Ich fasse nochmal zusammen, glaube ich. Das ist jetzt, glaube ich, nochmal wichtig. Die Stadtreinigung tut, was sie kann.
Ja,
und man schaut sich dieses System auch immer wieder an und schaut, okay, wo kann man vielleicht noch was verändern? Wo kann man vielleicht noch eine Reinigung mehr reinschieben? So, das ist dieser eine Punkt. Auf der rechtlichen Seite haben wir die Kontrollen selbstverständlich. Also auch du hast ja deine Mitarbeitenden, die draußen unterwegs sind, vom beispielsweise auch kommunaler Ordnungsdienst. Der guckt ja auch nicht weg, wenn er sieht, da sind gerade irgendwie 10 Leute, die lustig ihre Kippen durch die Gegend werfen.
Und der schaut sie in Zivil unterwegs, so. Genau aus dem Grund.
Genau. Ja. Also wir haben das Thema durchaus Kontrolle, natürlich das Thema Bestrafung, aber eben auch Prävention, heißt auch Öffentlichkeitsarbeit. Natürlich, dass wir immer wieder darauf hinweisen, dass wir doch alle zusammen in einer schönen Stadt leben wollen. Und was ich aber auch wichtig finde, ist schon nochmal der Hinweis, es ist kein Wald-zu-Tingen-Phänomen. Also wir haben sicherlich nicht das Etikett verdient, irgendwie eine besonders unsaubere Stadt zu sein. Ja, genau. Aber jeder darf sich an die eigene Nase packen und darauf achten, nichts wegzuwerfen und wenn er was sieht, sich zu melden. Ralf, Rainer, ich hoffe, ich habe das gut zusammengefasst soweit. Wir bleiben bei dem Thema dran. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Das war wieder mal ein sehr interessanter Einblick auch in eure Arbeitstätigkeit, womit ihr euch beschäftigt. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und jetzt mache ich einen ganz blöden Abschiedsspruch. Bleibt sauber.